Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem großartigen
Jan, hallo.
Wie viele Silben waren es heute?
Drei, vier, fünf, keine Ahnung.
Und
Popquiz
mit dem fantastischen Mike.
Ja, so fantastisch bin ich ja gar nicht, ne?
Hallo Mike. Doch, du bist großartig.
Ja.
Ich habe gestern mit deiner Frau telefoniert, die sagte, du wärst super. Du wärst ein ganz toller Ehemann.
Meine Frau telefoniert?
Ja.
Na, glaube ich kaum.
Dass ich gesagt, ich verlasse ich bin. Naja, wie nochmal sei.
Alles gut. Nein, aber Mike, wir halten auf jeden Fall das sehr viel von dir und der Beitrag, also beziehungsweise der Podcast mit dir ist auch schon wieder, ich glaube, über 2 Jahre her. Das ist richtig lange her.
Das heißt gerade wieder in Perspektive, wie lange ich schon hier arbeite.
Ja.
Das war einer von den ersten, ne?
Ja, ja. Von den ersten. Ich glaube Nummer 36. Oh. Also mindestens 100, so knapp 100 Episoden her oder so.
Du warst auf jeden Fall einer der frühen Gäste. So.
Ja, auf jeden Fall. Und einer der ersten Trainer, die wir hier drin hatten. Männlichen Trainer. Ja, super. Nee, wir sind nämlich heute wieder da, weil Jan und ich, wir haben ja in letzter Zeit so viel auch über das Street MMA, Krav Maga Advanced, Krav Maga Intermediate gesprochen. Und da der liebe Mike ja quasi ein wichtiger Teil dieses Konstruktes ist, haben wir gedacht, wird mal wieder Zeit, dass Mike am Start ist.
Ja, danke.
Ja. Und man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, wir hatten auch gerade für diese Woche keinen Gast, also habe ich Mike einfach zwangsverpflichtet im Rahmen seiner Tätigkeit. Mike, ich brauche dich. Mike, na klar, bin da.
Ist gut.
Ist in Ordnung. Ja. Streetboxing, beziehungsweise so haben wir es ja damals immer genannt. Und dann hatte ich ja diesen grandiosen Einfall, wir ändern das ein bisschen ab, damit die Leute dazu einen leichteren Zugang finden.
Was immer cool für neue Kunden ist, was immer so ein bisschen kompliziert für die bestandenen Kunden ist, weil jetzt musst du denen nochmal erklären, warte mal, was ist was?
Ja.
Weil die jetzt mit den neuen Namen manchmal ein bisschen verwirrt sind.
Ja, wusstet ihr, ich hatte ja dieses Krav Maga Basic, ne? Hatten wir ja am Anfang und warum habe ich das nochmal abgeändert? Boah, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich es im Beginner abgeändert. Und dann hatte ich echt noch überlegt, ob man Beginner gendern kann oder muss. Und im Englischen gibt es das ja nicht. Genau, ich war mir nicht sicher. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, komm, Beginner ist super. Dann wissen die Leute auch, dass das quasi der Anfang ist von allem. Dann gibt es das Intermediate.
Dann denken die an Jan Delay. Weißt du, die Mischung, die passt einfach.
Auf jeden Fall. Intermediate ist ja auch, also Englisch, aber kommt auch wieder aus dem Griechischen, oder? Oder ist das Latein? Mike.
Ja, Main ist Latein.
Ja?
Ist Latein.
Also okay,
das ist Latein. Ich wusste nicht, dass es Griechisch ist. Nein, das nicht. Da muss ich nachgucken, aber damit, nein.
Hat der Dom gerade Blasphemie betrieben, Mensch.
Nee, weil der Mike hat das nämlich...
Das kommt nämlich wiederum aus dem Griechischen, ne?
Was? Blasphemie?
Blasphemie ist Griechisch,
ja. Ja, guck, okay. Ja, und dann war ja meine Idee einfach, wir haben ja Krav Maga Beginner, dann haben wir Intermediate so als Zwischenlösung und dann haben wir Krav Maga Advanced. Und im Grunde ist Krav Maga Intermediate nichts anderes als Street MMA für Beginner, ja, und das Krav Maga Advanced ist im Grunde Street MMA Advanced, so. Mhm. Ja, das war ja damals die Idee dahinter, damit wir halt die Leute so vom Beginner-Training, wenn sie das dann möchten, so zum Intermediate bringen und dann vom Intermediate dann irgendwann, wenn sie wollen, zum Advanced. So haben wir halt die Möglichkeit, dass Menschen einfach auch länger in der Self-Defense-Box bleiben und einfach coole Sachen lernen, die einfach funktionieren unter Druck und eigentlich auch mehr mit richtigem Kämpfen zu tun haben, ne?
So ist es.
Das so Geile ist auch, es gibt so einen gleitenden Übergang, weil erstmal machen wir bei mir Basic, dann je nachdem welchem Tag, dann gibt es uns beiden zusammen die Intermediate und dann irgendwann lasse ich euch mit dem Mike alleine und dann seid ihr beim Advanced Training. Das ist so ein schreitender Prozess.
Hast du denn irgendwie, aber bei euch wird es ja auch langsam richtig voll, ne Mike? So beim Intermediate ist ja mittlerweile dann echt richtig viel los.
Ja, manchmal ist viel los, manchmal ist weniger los, aber die Leute, die Standard sind, beziehungsweise die oft kommen, oder wie soll man das nennen, Stammgäste, Stammtrainingsstellen, weil die sind fast immer da.
Ja.
Hm? Aber die auch kommen, wenn der FC spielt. Das sind die sind dann immer da.
Also bis jetzt hat keiner beschwert, dass ich mit den Jahren das nicht gut mache.
Ja.
Ja, hey, genau.
Die sagen, Ali macht das super.
Ja, das freut uns.
Die haben auch Angst vor uns, die müssen das sagen.
Nein, Angst muss keiner haben. Das ist ein Blödsinn. Angst muss keiner haben. Die müssen sich nur einfach mehr trauen, die Leute.
Ja. Ja, aber genau das ist ja das Ding. Dieses Thema Kopfkino, ne? Eigentlich steht man sich ja im Grunde immer selber in die Füße, ne? Erstmal. Man, das klingt immer so philosophisch, aber es ist ja eigentlich immer so, man ist ja eigentlich immer so sein größter Gegner, ne? Weil einfach so in dieses Machen zu kommen, ja, und sich dann einfach mal was zu trauen, das da gehört halt für viele auch etwas dazu, ne? Und dann einfach zu sagen, boah. Und dann, ich merke das ja auch, so gerade bei diesem Street MMA, wenn dann dieser Begriff fällt, ne, deshalb habe ich immer noch diese Begrifflichkeiten Krav Maga Intermediate und dann halt Krav Maga Advanced, ja, weil es ist es ja letztendlich, weil ab Intermediate machen wir ja quasi nur das ICCS Krav Maga und das ist ja im Grunde das, was wir machen. Und diese Überwindung, boah, jetzt traue ich mich in den nächsten Schritt rein, ja, das kostet viel, echt was. Ja. Was meint ihr, woran liegt das? Und jetzt, was meint ihr, wo haben die Leute am meisten Angst vor, verletzt zu werden? Meint ihr, wenn wir sagen würden, ihr seid jetzt unsterblich, ihr seid unverletzbar, meint ihr, dann würden alle zu euch kommen?
Nein, es liegt einfach an die soziale, wie die aufgewachsen sind.
Du meinst,
wie die aufgewachsen sind, weil die durchgemacht haben, wie die das erlebt haben, das Ganze, die Kindheit, später erwachsen werden, alles drum und dran.
Und ich glaube auch, dass das ist ja für viele Leute überhaupt erstmal eine Überwindung, überhaupt so sich das Training irgendwie anzuschauen. Da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen, als wir über das Thema Leads und sowas gesprochen haben, dass manche Leute irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt das erste Mal irgendwie in Kontakt damit kommen und dann teilweise ein halbes Jahr später sich erst überwunden bekommen, dann wirklich mal so zum Basic-Training zu kommen. Und ich glaube, wenn das schon so eine Überwindung ist, dann ist das nochmal so ein Schritt, der noch oben drauf ist. Während, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so über Basti sprechen oder so, ne? Der war ja auch mal Gast auf dem Podcast, ne? Meine ich zumindest irgendwann, ja. Und gibt's auch ein Foto von uns, klar war der mal hier. Bei dem war es auch so, der ist zum Basic gekommen und dann hat ihn das aber so gecatcht, dass er dann direkt quasi in alle anderen Kurse mit durchgerannt ist. Und da kommt es halt einfach nur darauf an, wie sehr ist man das schon gewohnt, in sowas schnell durchzulaufen. Also ich glaube, bei Basti hat er vorher relativ viel Hockey, glaube ich, gespielt. Und dann ist es so ein Ding, wo du, glaube ich, schneller irgendwie da...
War das nicht irgendwie Airball oder sowas?
Ja, das heißt, das ist nochmal eine andere...
Das hat so einen besonderen Namen.
Aber es war
auf jeden
Fall mit dem Stock und es war mit dem Ball. Also das weiß ich noch, aber okay. Es war irgendwas Hockeymäßiges. Und da ist es, glaube ich, schon so, wenn du sowas irgendwie in der Vergangenheit gemacht hast, dann ist es, glaube ich, leichter, da irgendwie, ne, auch gerade wenn man da schon irgendwie Kontakt gewohnt ist und sowas. Ich finde halt, mittlerweile gebe ich mir relativ viel Mühe, dass die Basic-Kurse auch schon darauf aufbauen, was Mike und ich dann so in den Intermediate-Kursen machen. Aber es kommt halt darauf an, wie sehr die Person sich davon erstmal ziehen lässt. Und manche Leute sind erstmal, ich fühle mich erstmal wohl, ich muss mich erstmal hier so ein bisschen reinpassen. Und dann irgendwann kommt dieser Spruch. Und normalerweise gehe ich dann auch auf die Leute zu und sage so, hör mal, Mike und ich warten auf dich, komm mal rüber jetzt.
Ja, man soll auch die Leute ansprechen. Man sollte schon die Leute ansprechen, die Mut machen, komm hier rüber, das ist gar nicht so schlimm. Hier stirbt uns keiner.
Ja. Das ist auch super. Einer gestorben.
Die Leute, noch. Nein. Die Leute sollen nicht einfach nur trauen.
Ja. Ja, ich finde das auch, weil ganz ehrlich, ihr zwei macht das ja super. Ne? Und letztendlich, was ich ja auch schon mal gesagt habe, ne, um den Leuten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, habe ich gesagt, pass auf, wenn du in eine reguläre ICCS, zu einem regulären ICCS-Kraftmager-Anbieter gehst, ja, was weiß ich, in Genua, in Frankreich oder sonst wohin, ist das, was Jan und Mike bei Intermediate machen, im Grunde denen ihr Basic- oder ihr Beginner-Training. Weil die diese Vorstufe, wie wir sie haben, die sehr sinnvoll ist, absolut, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, oder mit euch dann auch kreiert, etc. Oder auch die letzten Jahre dran gearbeitet. Aber im Grunde ist das für die Leute dann einfach vollkommen normal. Wenn die dann in ihrem Basic-Training, Beginner-Training gehen, quasi in Frankreich, dann ist das quasi das, was ihr beim Intermediate macht.
Ja, ne? Sicher, Banjo. Hm? Außer in Italien und in Israel. Der Rest von Europa sind auch nicht...
Das ist ja wirklich
ganz hohes Niveau.
Das sind ja wirklich MMA-Schulen quasi. Was der Andrea da treibt, das ist ja wirklich, du gehst da rein und das ist reine Wettkampfvorbereitung. Die haben ja eigentlich kaum einen Krav Maga-Anteil da.
Achso, du meinst letztendlich, dass es eher, liegt eher daran, weil das eh schon so Leute, es ist quasi MMA-Schulen, die sagen, oh, weißt du was, wir bieten auch Krav Maga an, einmal die Woche für Giovanni und Giovanna und dann der Rest ist aber da Geballere. Wahrscheinlich. Also im positiven Kontext, ich meine, es ist nicht negativ.
Also es ist ja so, wenn man das jetzt in Stufe 1 bis 10. Okay, Israel, 10. Italien, zum Teil auch 10.
9, ja.
9,
ja? Ja, die sind auch echt gut, die Jungs.
Ja, 9. Ja.
Genau, aber die haben so 1, 2, 3 von denen. Ja. Und in Israel sind die fast alle so.
Cool. Das ist echt krank. Okay, ja, kommt doch davon, wofür die meisten in Israel kämpfen auch.
Ja. Ja, die Italiener auch.
Genau wie die Italiener. Ne? Ja. Nein. Aber der Rest, Frankreich, Belgien, Schweiz, sicherlich gibt es gute Jungs und gute Mädels, aber es ist nicht so, dass die jetzt uns in Köln für das, was sie unterrichten. Die unterrichten auch nichts anderes. Zum Teil unterrichten wir sogar, ohne die Jungs was zu wollen, Gottes Will. Unterrichten wir auch genauso wie die,
Ja, das meine ich ja. Ich meine, das
im Grunde auch das Niveau ist nicht höher bei denen. Nein. Wenn wir auf der Lehrgänge sind und sieht doch vielen aus Belgien, aus Frankreich, ist kein so lange her.
Man tauscht sich da aus.
Aus Belgien, aus Frankreich waren.
Aber was ich halt meinte, ist im Grunde genau, das meine ich ja auch. Hm. Ich sage, das, was wir hier im Grunde intermediate ist bei uns, ist bei denen quasi so das Beginnertraining. So startet man letztendlich. Man startet quasi mit dieser straßensportlichen.
Ja, ich kenne nicht, ne? Das Training ist direkt von denen, wie die genau da trainieren, wie die anfangen, Anfänger, fortgeschritten.
Ja gut, aber wir kennen ja das Schülerprogramm von ICCS. Und wenn die das Schülerprogramm von ICCS kämpfen, trainieren, dann ist es genau das, was wir machen. Und das
ja
ist
gut, ob die alle nach dem Plan gehen?
Natürlich, ich kenne ja.
So, die weiß ich nicht.
Bei den Belgiern bin ich mir sehr sicher. Und bei unseren Franzosen auch.
Weiß ich nicht. Die Belgier grappeln auch sehr viel, ne? Das ist so, da habe ich auch mitbekommen, dass es so ein Schwerpunkt ist, Julien, war es Julien oder David? Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher von den beiden, aber quasi auch so als Schwerpunkt.
David mit seinem Sohn.
Genau, David, genau. Ja. Julien war der andere, der auch MMA-Hintergrund hat, ne? Mhm. Genau. Den habe ich bisher nur einmal irgendwie, glaube ich, in Belgien beim ersten Treffen in Namur kennengelernt, aber nicht so wirklich viel mehr.
Mhm. Ja, der, heißt es nochmal, dann gibt es ja noch den Benny, ne? Aber der kommt der nicht auch aus Belgien?
Benny? Ja, aber ich weiß beim Benny gar nicht, also er hatte ja gesagt, dass er quasi ein Gym untermietet. Ich weiß gar nicht, ob er nur für die Veranstaltung ein Gym gemietet hat oder ob er generell auch regelmäßig Training da gibt. Also der Jorge, der hat gar kein eigenes Gym, der kommt ja aus dem Sambo eigentlich. Mhm. Und der hat, also ich habe ja mit dem, als ich in Spanien war, da trainiert. Und da war es auch so, dass wir uns dann quasi in einem anderen Judo-Gym getroffen haben, wo wir dann gespart haben. Aber das war eher so ein Ding, wo wir dann quasi ein anderes Gym uns ausgesucht haben. Also nicht alle ICCS-Headcoaches, beziehungsweise nicht Headcoaches, sondern Coaches oder Instructor, haben quasi eigene Gyms. Mhm. Teilweise ist es eben so, dass die bei anderen Leuten untermieten oder wie auch immer. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man gerade ist. Und gerade so in Städten, also Spanien ist eh wirtschaftlich echt problematisch, ne? Und da ist es zum Beispiel auch schwierig, da sowas einfach aufzubauen und dann zu halten. Weil da ist es so ein bisschen schwierig, Leute dafür zu mobilisieren, da hinzukommen. Ist in Italien auch immer so ein Thema, weil es ist interessant, weil in Italien ist ja der Andrea mit dem, mit Team Bonomo. Und jetzt ist aber so, dass Daniele auch noch ein eigenes Gym aufgemacht. Dann denkst du auch so, ey, das sind zwei ACCS-Gyms, irgendwie gefühlt 3 Kilometer voneinander entfernt.
Der Daniele hat jetzt auch eins aufgemacht?
Ja.
Warum das denn?
Ja, weil er Bock hatte.
Ach so.
Der hat doch nichts anderes.
Ja gut, aber der ist ja auch Kämpfer durch und durch, Daniele. Ne?
Ja, der ist auch Hundetrainer, ne? Der richtet auch Hunde ab.
Ja?
Ja.
Der richtet Hunde ab.
Der hat mir mal Videos gezeigt. Der hat so einen Pitbull und der ist wirklich gut trainiert. Und der wollte sich irgendwie, der hatte mich auch immer darüber geredet, irgendwie sich hier nochmal irgendwie einen Schäfer und so, weil er meinte, die sind größer. So, dann, aber der hat mir Videos gezeigt, da geht es dann um Desensibilisierungstraining, dass die dann auch nur anspringen auf Kommando und so. Das ist total krank, was er mit den Hunden da so hinbekommt auch. Sehr, sehr beeindruckend, was er da macht. Aber das sind alles so Sachen in Italien, da war so die gesamte Situation, die meisten Leute haben irgendwie auf dem Bau gearbeitet oder so, weil da ist so, wie finanzierst du dir dein Wohnen irgendwie, ne? Das sind auch so Länder, Italien, Spanien, das sind so Länder, in denen du halt auch irgendwie erst mit 35 bei deinen Eltern ausziehst normalerweise. Weil es ist echt gar nicht so einfach, sich da überhaupt so eine Lebensgrundlage aufzubauen.
Ja, ist schon ziemlich schwer. Ist in Griechenland auch nicht anders.
Ja?
Ja, in Griechenland ist genau das Gleiche.
Überall, wo es schön und warm ist, da kannst du das Wohnen nicht leisten.
Die Dicken anders schon, es gibt doch keine Jobs. Muss mal ehrlich sein. Gibt's doch keinen Job. Kannst du froh sein, dass du hier lebst in Deutschland.
Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, wenn wir uns jetzt mal loslösen von dem finanziellen Aspekt, wenn die Leute gar kein so ein Bedürfnis haben, da irgendwie Selbstschutz zu machen, das ist die Frage. Oder gehen die woanders hin? Weil ich sehe immer so, gerade jetzt ohne Scheiß, Leute, und das ist jetzt, Mike, ne, du weißt, ich liebe dich. Aber der Punkt ist der, wenn ich immer so sehe, so die Griechen, die Italiener und gerade die Spanier, wenn ich da auch so auf Instagram immer so Krav Maga-Videos sehe, boah, immer in Tarnhosen, ne? Immer so einen leicht Military-Touch. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt militärischen Hintergrund haben. Aber da denke ich mir immer so, boah, es gibt auch ganz viele so Krav Maga-Schulen da und die sehen auch immer relativ voll aus. Aber wer geht denn da hin?
Das Krav Maga sich ist sowieso, das ist schon, mittlerweile ist das so, abgeleitet, dass es militärisch ist. Also beziehungsweise jeder, der meint, der macht Krav Maga, der ist auch der
Achso, der ist direkt so Einzelkämpfer.
Der muss sich der Einzelkämpfer und der Elite-Soldat.
Ja. Ja, aber fällt mir halt immer auf, weil ich bin ja so bei Instagram oft so unterwegs, wobei ich mir in letzter Zeit eigentlich schon fast gar keine Krav Maga-Sachen mehr angucke, weil ganz ehrlich, wirklich geile neue Sachen siehst du eh nicht. Und irgendwie Ahnung von Theorie und Deeskalation haben die meisten auch nicht. Also ganz ehrlich, ich gucke mir mittlerweile lieber nur noch MMA und Ringer-Sachen an oder BJJ, weil dann siehst du wenigstens Menschen, die auch was können. Ne? Das hast du beim Krav Maga halt nicht so
wirklich. Ja, das ist auch, dass das funktioniert.
Ja, genau.
Ja, lass mich ehrlich sein.
Ja, also den kleinen wuchsi Fingergriff will ich nicht auf der Straße ausprobieren, du.
Ja, aber das ist halt, ne. Aber Männer, jetzt mal eine Frage. Ja. Wie macht ihr das eigentlich, also ich weiß das natürlich, aber wir wollen ja ein bisschen die Podcasts folgen. Wie macht ihr das jetzt eigentlich, wenn ich euch jetzt jemanden gebe, wie jetzt am Dienstag und sag, pass mal auf, diese Person interessiert sich für Kampfsport, hat jetzt noch nie so großartig Kampfsport gemacht, aber hat einfach Bock, direkt bei euch einzusteigen. Macht ihr da eigentlich mit dem so eine Spezialbehandlung? Habt ihr da, werft ihr da so ein bisschen ein Auge drauf, so dass diese Person nicht direkt überfahren wird, so dass die überlastet ist? Wie macht ihr das?
Das ist bei uns wie im Fight Club. Wenn es deine erste Nacht ist, musst du kämpfen.
Nein. Das Recht der ersten Nacht. Der Mike grinst gerade so und glaubt, er hat das Recht der ersten Nacht.
Nein, also.
Ach, oder wenn ich euch Leute darüber schicke, wenn ich zum Beispiel sage, so mit Fitness-Kickboxen, so Leute, komm, ihr seid jetzt ein halbes Jahr beim Fitness-Kickboxen, ihr seid gut und ihr habt Bock da drauf, geht doch mal zu Mike und Jan. Und dann sage ich ja zu euch, hier, komm, ist das erste Mal da jetzt bei euch, was macht ihr dann mit denen?
Wir können direkt mitmachen, derjenige.
Ja.
Kann direkt mitmachen, ja. Und dementsprechend, ich meine, wenn du bei dir zum Fitness kommt, halbes Jahr, ein Jahr, holen die Leute was zu wollen, da kann man verlangen, dass sie in die Jab schlagen können.
Ja, also dass sie technisch, wenn sie bei mir waren oder beim Micha, dass sie dann technisch was können, ist klar. Ja,
ja, und danach der Rest entwickelt sich schon selber.
Ja.
Wenn aber, du bist niemand die ganze Zeit auf Watte trägst,
ja,
komm ich doch nicht weiter.
Aber ihr führt die ja trotzdem daran.
Also es ist normalerweise so, dass wenn wir quasi gerade so gewisse Aufwärmdrills oder sowas, wo dann, oder auch gewisse andere Übungen, wo dann gewisses Wissen vorausgesetzt wird, da ist dann so, du musst quasi den Raum so ein bisschen in zwei Gruppen unterteilen oder in je nachdem, wie viele Gruppen du jetzt gerade da hast. Normalerweise sehe ich das so, dass wenn Mike gerade irgendwie eine Kombination oder irgendwie so einen Aufbau für einen Takedown erklärt oder sowas, dann ist es halt für die meisten Leute, die da sind, zwei Schritte oder sowas. Ne? Du boxst, du hast hier eine Kombination und dann von da aus willst du in Single Leg reinrutschen oder sowas. Ne? Und das ist für jemanden, der das kennt, sind das zwei Schritte. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, sind das 15 Schritte. Mhm. Das heißt, dann muss ich mir den rausnehmen und erstmal erklären, was ist eigentlich ein Single Leg Takedown? Warum machen wir den eigentlich? Worauf musst du aufpassen? Und dann ist halt so, dass normalerweise der gesamte Kurs eine gewisse Geschwindigkeit hat und dann musst du dir Leute rausnehmen. Das sorgt einfach dafür, dass die Trainingseinheiten, die einzelnen Elemente oft ein kleines bisschen länger werden, aber dafür hast du dann quasi Leute mit auf denselben Pace rangezogen. Die haben das dann oft nicht nach dem ersten Mal perfekt drauf, aber sie verstehen grundsätzlich, was wir machen und können das dann mit der Zeit optimieren. Weil da sind ja so gewisse Sachen, die tauchen immer wieder auf. Ne? Also so quasi von der Seite reincrashen und
liften, also.
Das wirst du immer mal wieder haben. Ne? Jabs und Punches wirst du immer mal wieder drin haben. Irgendwelche speziellen Schläge, das wirst du immer mal wieder sehen. Und da gibt es dann einfach nur Variationen davon, wie man die sinnvoll kombiniert, wie man das irgendwie strukturiert aufbaut. Das heißt, du musst dir die Leute einfach mal rausgreifen und die erste Stunde werden sie dann nicht unbedingt 100% von dem mitnehmen, was Mike und ich dann so für die Stunde geplant haben, aber sie werden auf jeden Fall einen Anschluss bekommen und haben etwas, was sie daraus mitnehmen können. Das heißt, selbst wenn sie nicht die Kombination perfekt geschlagen bekommen, sie haben die einzelnen Elemente der Kombination danach verstanden. Mhm. Und das ist Sinn der ganzen Geschichte. Deswegen stehen wir da zu zweit.
Richtig, das Grundprinzip ist das Wichtigste von allem. Und nachdem wir das verstanden haben, der Rest ist Training. Natürlich gehen wir uns jeden einzeln dahin, als Trainer, machen wir ein bisschen Partnerübung mit denen, gucken, was der macht. Ne? Der Jan, ich muss ehrlich auch sagen, der Jan hat auch viel mehr Gefühl dafür. Ne? Ich erkläre das einfach so. Der Jan geht viel detailliert rein, aber wir gehen zu jedem einzeln. Dementsprechend, wie viele Teilnehmer da sind. Und dementsprechend machen wir ein bisschen die Partnerübung wie als Trainer. Und der Rest, wie gesagt, ist Training. Und dann lassen wir die einfach. Ich denke mir, oder ich bin der Meinung, zu viel da rein zu bohren, mach so, das machst du falsch, das machst du falsch, dann überforderst du die. Mhm. Das Wichtigste ist, dass die Grundprinzip, die Techniken richtig verstehen. Wenn das richtig verstanden haben, der Rest ist Training. Wenn die natürlich einmal im Monat zum Training kommen, wenn die funktionieren. Mhm.
Es geht dann darum, wenn du die grundsätzlichen Dinge schon mal irgendwie umgesetzt hast, dann kann man immer noch Feinschliff draufsetzen. Richtig. Du musst nicht unbedingt perfekt irgendwie einen Haken schlagen können, damit du sagen kannst, okay, probier das mal in eine Kombination einzubauen. Mhm. Und dann kannst du da immer noch drauf eingehen und weiter schleifen. Dafür so kommen die Leute ja regelmäßig zum Training.
Das ist das, was der Mario Stapel zu mir meinte mit seinem, was ich letztens noch mit dir bequatscht habe, wo er so meinte, im Grunde, der blaue Gürtel, meinte Mario, wäre für ihn die wichtigste Gürtel im BJJ für ihn, weil dann hast du quasi das Grundprogramm verstanden, das BJJ. Und er sagt, wenn du dann 10 Jahre lang eigentlich nur noch daran trainierst, an diesen Grundtechniken und die perfektionierst, hast du eigentlich nach 10 Jahren schwarz. So. Und er meint so, es gibt dann halt, wie gesagt, auch im BJJ zum Beispiel keine Anfängertechniken, weil die Techniken sind immer die gleichen, nur wie du sie ausführst. So, und dann hat er auch das Beispiel gebracht bei mir, er meinte so, ist genauso wie mit einem Jab. Du machst einen Jab, Es gibt keinen Anfänger-Jab und es gibt keinen fortgeschrittenen Jab. Es gibt nur die Art der Ausführung. Da ist der Unterschied. Es gibt, man sieht halt,
welche technisch besser werden.
Genau, wer ist technisch besser, wer ist präziser, wer macht das koordinativ besser und so weiter und so fort.
Und wann wird er also Timing und so Geschichten, das kommt dann später dazu. Und dann irgendwann bist du eben, wenn du Technik und sowas drauf hast, dann bist du bei Strategie. Und das ist dann halt der Punkt, wo ich meine, dass, ich würde sagen, dass das Ding ist, in den Basic-Kursen würde ich sagen, lebe ich einen sehr starken Schwerpunkt darauf, dass die Leute technische Grundlagen bekommen und erstmal so Bewegungsmuster verstehen. Mhm. Und ich würde sagen, so wenn man dann zu Mike und mir in die Fortgeschrittenen, in die Intermediate-Kurse kommt, da ist es dann so, dass man auf einmal anfängt, sich mit Strategie auseinanderzusetzen. Das heißt, okay, beispielsweise eine Sache, die wir letzte Zeit auch viel immer wieder gemacht haben, ist, du probierst oben zu schlagen und probierst tief reinzugehen. Oder du probierst halt irgendwie vor einen Angriff aufzubauen, aber dann über die Seite reinzukommen. Und damit merkst du auf einmal, okay, wir bauen hier Sachen auf, die dann zusammen Sinn ergeben. Das Witzige ist auch, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe eher so einen Grappling-Background gehabt bisher und dadurch, dass ich quasi die Mischung aus, ich habe ja auch bei Mike erstmal viel noch irgendwie selber Training genommen damals und dann quasi mit dem Scharier weiter irgendwie aufgebaut. Und das Witzige ist, dass ich merke, ich glaube, ich bin in keiner Disziplin so stark wie im MMA insgesamt. Also in keiner einzelnen Disziplin, die bei MMA relevant ist, bin ich so gut wie insgesamt MMA, weil das Wechseln zwischen den Rubriken ist das, wo ich am stärksten bin. Und das ist etwas, was in den Intermediate-Kursen ganz extrem behandelt wird. Wie baust du es so auf, dass du quasi für einen Angreifer, der dich schlägt, dass du mit dem ringen kannst, dass du quasi selber in der Lage bist zu wechseln zwischen einem und dem anderen Kampfstil, dass du sagen kannst, ich bin immer in Kontrolle darüber, wie dieser Kampf gerade gestaltet wird. Und das ist halt etwas, du reagierst natürlich auf dein Gegenüber, aber du kontrollierst, wie du es jetzt machen möchtest. Und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Das ist auch immer geil, wenn, ich merke das immer mal wieder, wenn Mike so vorbeigeht, dann in so einem Nebensatz was richtig Geniales sagt. Ne, so Sachen wie, du bist groß, lass dich nicht auf Ballerei ein. Und so, was heißt das? Ach so, ich soll den lang halten. Ne? Und dann merkst du mal, das ist eine strategische Grundsatzfrage. Oder wie man dann anfängt zu blocken. Und da ist auch wichtig, dass du dich wieder auf den Körpertyp einlässt. Also, wer steht da vor wem? Wie ist das Größenverhältnis, das Stärkeverhältnis? Wie schwer sind die beiden Leute? Ne? Das sind so Sachen, die müssen alle mit angegangen werden. Und da merkt man auf einmal, dass Leute, also der Intermediate-Kurs ist jetzt nicht irgendwie super hardcore, wir hauen uns da irgendwie alle die Birne ein, sondern es ist einfach nur deutlich mehr Information, die da ankommt. Oder manchmal wird einfach ein bisschen was schon vorausgesetzt, damit wir darauf aufbauen können. Das heißt, es ist halt gut, wenn man einen Jab schlagen kann, es ist halt irgendwie ganz gut. Im Notfall hatten wir jetzt auch letztens ein paar Leute, die konnten das noch nicht, die waren dann direkt irgendwie rübergekommen und hatten gesagt, ja, ich habe schon Erfahrung. Da musste man mit denen dann so Grundlagen nochmal aufarbeiten. Ne? Das bremst dann natürlich so ein kleines bisschen aus. Aber prinzipiell ist es so, dass wir da auch weiter genauso arbeiten, wie wir das irgendwie in den Basic-Kursen versuchen. Nur, dass die Informationsload jetzt woanders ist. Ne? Strategie, ein bisschen das, wie baue ich gerade eigentlich überhaupt so einen Kampfstil auf? Und dann, was passt am besten zu dir mit deinem Gegenüber? Und ich glaube, das ist das, wo so die Stärken vom Intermediate-Kurs ist. Und dann im Advanced-Kurs, das ist dann halt der Punkt, wo du einfach sagst, okay, geht's halt schwerpunktmäßig auch um Abruf.
Mhm. Vor allem, was ja auch schön ist, dann halt diese Verkettung teilweise dann halt von Technik, ne, von Abläufen. Das heißt, ja. Im Beginnertraining, dann üben wir halt zum Beispiel einen Takedown. Wie funktioniert ein Takedown? Wie verteidige ich mich dagegen? So, aber bei euch ist das dann halt im Intermediate dann schon so, dann gibt's einen Takedown und dann versucht die Person, nachdem sie die eine Person es geschafft hat, runterzubringen, dann auch direkt in die Mount zu springen, ja, und arbeitet da möglicherweise auch mit Schlägen etc. weiter.
Genau, wir gehen quasi von einem gebildeten Gegner aus in dem Bereich. Das ist halt das, was das besonders macht, ne, weil Leute kloppen, ne, das ist nicht so schwierig. Leute kloppen, die was können, das ist deutlich schwieriger.
Ja, das ist natürlich die andere Challenge, genau, dass man wirklich sagt, okay, pass auf, und das ist ja auch das Wichtige, was mir so wichtig ist und warum ich auch dieses ICCS-Kraftmager einfach dann so löblich finde, weil im Grunde die Sachen, die man so in den Combatives gemacht hat, ich meine, Mike, du hast ja auch fast alle Combatives-Ausbildungen mit mir zusammen gemacht, ne? Da geht man ja eigentlich davon aus, dass dieses Überraschen der anderen Person funktioniert. Ich kann die Person überraschen mit einem Schlag, ja, und arbeite dann quasi weiter. Schlage immer weiter auf die Person ein, bis die Person nicht mehr kann und dann von einem ablässt und dann kann man flüchten. So, und dann ist immer die Frage gewesen, ja, was ist aber, wenn der andere was kann? Mhm. Was ist, wenn der was kann? Oder meine Schläge waren nicht hart genug. Hat die Person vielleicht erstmal überrascht, aber die hatten keine wirklichen Wirkungen. So, jetzt steht die Person immer noch da. Jetzt weiß sie aber, dass du was kannst. Oder was ist, wenn die Person direkt wittert, dass du was kannst, ja? Und wenn man dann natürlich sagt, okay, hey, ich habe jetzt einfach auch mehr Skills aus dem Kampfsport, natürlich alles in meinem Straßenbezug. Also das heißt, diese ganzen Kraft-Mager-Prinzipien, die Theorie und so, das bleibt ja alles dabei. Nur der Unterschied ist halt, es ist halt straßenbasierter beziehungsweise Kampfsport basiert auf Selbstverteidigung, ja, also bei Selbstverteidigungsprinzipien. So, und im Grunde ist es natürlich dann auch in meinen Augen auch sinnvoll zu sagen, ey, komm, wir müssen den Leuten jetzt langsam Street MMA beibringen, weil die Jugend da draußen beschäftigt sich ja auch immer mehr mit dem Thema MMA, ja, und man sieht dann auch immer auf Instagram so bestimmte Klischeetypen, ne, die dann, selbst wenn sie keine Kohle haben oder nicht einsehen, zum MMA-Gym zu gehen, die dann aber das Zeug, was sie dann bei Instagram sehen, trotzdem, ich sag mal, selbst wenn es schlecht ist, nachtrainieren im Park etc., ja, aber sie trainieren es. So, und wenn die jetzt auf einmal auf Karl-Heinz und Roswitha treffen und werden denen blöd, ja, oder vielleicht dann auch vielleicht jüngere Kaliber, Leute, die unter 30 sind, Roswitha und Karl-Heinz sind ja meistens schon mal älter, sagen wir mal jetzt eher, ne, hier, was weiß ich, die Felix und die Hanna, ja, so, und jetzt wird dann irgendein Typ, der irgendwie nur halbherzig schlecht auf Instagram MMA gelernt hat und mit seinen Kumpels sich irgendwie im Park mal gekloppt hat, der wird jetzt einem von diesen beiden blöd und jetzt wird es doch körperlich und die ganze Vorphase deeskalieren, weglaufen, bla bla, das alles hat nicht funktioniert. So, und jetzt hast du jemanden vor dir, der halt so ein bisschen eine Vorstellung hat von dem, was er da gleich machen wird und du hast gar keine Ahnung davon und dann kommt dieses Ding, was sagst du mal, Schwupsdi-Wupsdi-Finger-Trick da? Was sagst du mal?
Ach so, der kleine Wuxi-Fingergriff.
Ach, der kleine Wuxi-Fingergriff.
Das kommt aus Kung Fu Panda.
Ach, das ist ja, da macht er so
und dann fliegt irgendwas in die Luft, das ist doch, das ist irgendwie im ersten Teil, glaube ich.
Boah, Mike, wenn wir das unterrichten, könnten wir Millionen verdienen, oder?
Ja, der Kung Fu Panda.
Ey, Kung Fu Panda ist eine großartige Reihe. Wir haben irgendwann mal.
Ja, ey, komm, Film, ja, Reihe.
Och, komm, habt ihr den vierten gesehen?
Nee.
Der vierte ist super. Haben wir mit den Kindern letztes Jahr, glaube ich,
Mike,
noch
hast du etwa nicht Kung Fu Panda 4 geguckt?
Ich habe keine Ahnung, davon geguckt.
Ehrlich? Was bist du für ein Vater? Du musst mit deinen Kindern Kung Fu Panda gucken.
Ich gucke sowas nicht, meine Kinder.
Aber das ist schön. Und dann bestellt ihr vorher so ein paar gebratene Nudeln mit Ei und Hühnchen. Dann setzt ihr damit euren
Eisstäbchen. Also ich stelle meine Kinder im Wald mit dem Hund spazieren und laufe ich durch die Gegend.
Komm mal, diese Kinder, die werden auch richtig gesundheitssorgen.
Ja. Ja, genau.
Aber kein Kung Fu. Ja, guck ich mal auch. Gut.
Doch, guck mit dem mal Kung Fu Panda. Die hatten die Spaß. Dann haben die dich noch ein bisschen mehr lieb. Aber der, als sie dich eh schon haben.
Die Kinder werden gut erzogen. Da muss ich gerade so an den Hund denken. Ne? Den Hund denken mit einem so, ach, der hört nicht, das ist ein Straßengötter.
Ja, ist doch nicht wahr, ist doch so.
Jedes Mal, so, wenn ich diesen Hund sehe, ne, so, Mike macht die Tür auf, der Hund rennt raus, Mike so, komm her! Der Hund hört nicht, Mike so, ach, ich liebe dir, das ist ein Straßengötter.
Aber da kommt wieder.
Ja, irgendwann.
Das ist dieser Rollentausch.
Der ist doch beschädigt, der ist doch nicht ganz dicht, der Hund. Da hat er eine Wecke.
Also der ist super.
Manchmal machst du auch die Tür auf, Mike läuft einfach weg, und der Hund bleibt in der Tür sitzen. So. Der Motto, Mike, komm zurück.
Okay.
Ja, nee. Aber
ich glaube aber, was du gesagt hast, ist grundsätzlich, weil ich hatte auch mal, irgendwann hat der Ralf das auch mal erzählt, dass er meinte so, irgendwie im Grundsatz ist es halt wichtig, sowas wie Combatives ist so geil für eine erste Welle und dann merkst du halt so, okay, es hat irgendwie nicht so richtig geklappt und jetzt muss halt richtig noch gekämpft werden und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du da noch ein Repertoire bereit hast. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du da halt echt was drauf hast, ja.
Also, wie ich erzähle, ist oder Faust kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ne? Aber wie ich erzähle, ist eben so, das Deskalieren, das Ganze, wie du das ganz dumm, das musst du können. Und die meisten können das nicht. Mm. Definitiv nicht. Wenn einer vor dir steht und will auf Deutsch gesagt eine Wäsche, da musst du auch hier die Nerven behalten, um deskalieren zu können. Die meisten können das nicht. Die haben diesen Tunnelblick. Ja. Komplett ist schön und gut. Diese Überraschung ist sowieso weg. Ja, und komplett ist, hast du gar keinen Körperkontakt. Du haust nur. Du packst, du haust paar Mal und dann
hoffst du, dass alles sitzt, dass du die Person überrumpelst, ne? Aber erst lässt mich mal interessieren,
hast du aber ganz kurz, hast du aber jetzt im Endeffekt, um kämpfen zu lernen an sich, musst du eben diesen Körperkontakt haben. Musst du ein Sparring machen, musst du fühlen, wie sich das ist. Es klingt hart, man muss aber fühlen, wie das ist. Du mit deinen 80 Kilo, dass die eine, der 110 hat, überrennt. Ist ihm so, ist hart, ist aber so.
Und ich habe gesehen, wie Mike das gemacht hat. Also es ist fair, wenn er sagt, mit 80 Kilo 110 überrennen.
Ja, natürlich. Nein, aber ich weiß, was Mike meint.
Ich war live
der
dabei.
Punkt ist einfach der, dieses Ding, jemanden jetzt auch so überraschend als Erstschlag ins Gesicht zu schlagen, aber eigentlich noch nicht mehr dazu in der Lage zu sein, Sparring zu machen, boxerisches, oder noch nie andersrum, ja, oder es noch nie gemacht zu haben. Das ist natürlich echt eine große Aufgabe. Ich meine, du, Mike, du bist ja wirklich so mit einer der gewaltkompetentesten Menschen, die ich kenne, auch in der praktischen Anwendung. Ne? Wir wollen jetzt nicht darauf eingehen.
Ja, wollen und wir auch nicht. Wir sind in der Sache jetzt. Ja,
also aber ich, du bist halt, genau, du bist jetzt wirklich dazu in der Lage, wenn jetzt jemand kommt, ne, so dem jetzt einfach eine Ohrfeige zu geben, den dann da, ne, oder.
Ja, wenn die mir eine Wäsche will, was machst du denn?
Ja, ja, klar, du bist dazu in der Lage, ne? Aber dieses Ding halt, wow, so, dass dann, deshalb sage ich auch oft in den Beginnerkursen zu den Leuten so, ey, pass auf, ich zeige euch jetzt Schläge ins Gesicht etc., aber wir fangen jetzt erstmal mit was anderem an. Ja, also wir üben die, ja, aber ich zeige euch jetzt erstmal was, was ihr euch am Anfang wahrscheinlich eher trauen würdet, ne, so irgendwie hier mit einem Crosscheck rein und dann in Knie zwischen die Beine oder irgendwie sowas oder vielleicht auch zwischen die Beine schlagen, vielleicht zwischen die Beine treten, wenn möglich. Aber diese Überwindung ins Gesicht zu hauen, ne, ich finde, das ist somit die größte, wenn man einen normal, also aus deutscher Sicht, regulär sozialisierten Menschen jetzt auf der Matte hat. Finde ich mit, also, ne? Findet ihr das nicht?
Natürlich hat das verdammt damit zu tun, wie man aufgewachsen ist, wo man aufgewachsen ist, definitiv. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite, man muss auch bedenken, wie sieht das denn aus, wenn es um eine Gesundheit geht? Wie sieht das denn aus, wenn es um mich selber geht? Was muss ich im Moment denken? Muss ich denken, okay, ich kann das nicht, ich will es nicht. Was passiert juristisch danach? Ich kann mit dir nur sprechen. Das ist alles vorbei. Dann innerhalb von einer Sekunde ist das vorbei. Und dann liegst du da, bist dein Leben lang invalide vielleicht, weil du eben so sozialisiert bist, dass du eben das nicht machen darfst. Oder? Im Endeffekt, natürlich kann man die Leute trainieren und alles beibringen und zeigen und alles drum und dran. Aber, das weißt du genauso gut wie ich, zum Schluss, ganz zum Schluss des Tages, muss jeder selber in der Lage sein zu sagen, okay, jetzt schlage ich zu, jetzt schlage ich nicht zu. Das können die Leute, finde ich persönlich, nicht so einfach beibringen. Und es wurde immer gesagt beim Militär, ist natürlich auch ein bisschen blöd, du wirst nicht zum Kämpfer gemacht, du wirst als Kämpfer geboren, irgendwann kommt einer und holt das aus dir raus. Bei manchen Leuten glaube ich, das stimmt wirklich. Bei manchen nicht. Allgemein kann man es nicht allgemeinen. Aber bei manchen Leuten ist das wirklich so. Ist nicht böse gemeint jetzt. Aber jeder sollte mal in der Lage sein, von dem normalen Menschenverstand, in der Lage sein zu sagen oder für sich selber zu glauben, okay, jetzt muss ich zuhauen, jetzt muss ich verteidigen. Ist natürlich ein schwieriges Thema, ist alles nicht so einfach.
Weil wenn du dich nicht um dich selber kümmern kannst, wer macht das dann für dich?
Ja, ja, aber das ist ja diese Hemmung, ne? Und vor allem auch dieses, ich glaube, dass die Leute dann auch echt viel zu viel Kopfkino haben, mit, weil sie auch viel zu viel zu verlieren haben, ne? Nach dem Motto.
Entschuldigung,
ja, aber sie, kurz, ja, sie sehen das dann nicht.
Ganz kurz, was hast du denn zu verlieren?
Ja, wenn du jetzt wirklich jemanden vielleicht zu Festes schlägst und nachher musst du dann vielleicht ins Gefängnis oder
andersrum,
sowas.
Das andersrum?
Andersrum, du liegst andersrum, irgendwo in der Kiste.
Hast du mehr zu verlieren.
Ja, ja, andersrum liegst du in der Kiste.
Andersrum vielleicht unter Umständen. Ich habe jetzt, ich traue mich nicht, zuzuschlagen, weil ich denke, alles möglich. Ja. Kopfkino, wie du gesagt hast. Und er schlägt zu. Ich falle hin.
Ja. Ja, und dann liegst du da.
Na?
Ja, ja. Kinden,
Blutgerinnsel.
Ja.
Ich schaffe vielleicht mal irgendwie Nachricht zu schicken.
Ja, ja.
Leute, ich liebe euch. Ne? Und dann sabber ich mein Leben lang mit so einem Schlauch, weil ich mir gemeint gedacht habe, ja, also in dem Moment sollte man sich keine Gedanken machen, was dann passiert juristisch. Gedanken sollte man sich mal machen, danach, wenn alles vorbei ist, in dem Moment geht es um deine Gesundheit. Ich will nicht ihn davon überzeugen, so denke ich, so würde ich, so bringe ich das meinen Kindern bei, so habe ich das meiner Frau gesagt, so zeige ich das alle Leute, die ich liebe, die ich gern habe, die mir was bedeuten. Und so sage ich es auch den Leuten, die ich trainiere. Aber ich kann die Leute nicht zwingen. Beziehungsweise ich bin nicht mal dabei. Oder der Jan auch nicht. Oder du. Oder. Die müssen schon selber. Also es ist schon nicht einfach, aber jeder muss bewusst sein, wenn ich jetzt nicht reagiere, diese eine Sekunde, mein ganzes Leben hat sich verändert. Komplett. Innerhalb von einer Sekunde. Und dann ist alles vorbei. Meine Träume, meine liebe Familie, mein schönes Leben, ist alles vorbei. Nur weil ich mich nicht getraut habe.
Und gerade zum Thema.
Also man hat dann viel, viel mehr zu verlieren, beziehungsweise persönlich.
Als man dann denkt.
Ja, ja.
Als man in dem Augenblick denkt.
Genau.
Und ich glaube, dass diese Angst oder Sorge immer etwas ist, wo man sich selber eine Kontrolle einredet, die man schon gar nicht mehr hat. Weil ich finde, das war sehr, sehr gut, als ich habe dich das irgendwann mal gefragt, ich weiß gar nicht mehr wann, aber wir haben irgendwie darüber geredet, so, wenn man dann mal so an einen etwas, an jemanden gerät und da gibt's jetzt gerade irgendwie, das Ganze eskaliert und du weißt einfach, du bist der Person nicht gewachsen. Es gibt so Momente, habe ich beim MMA gehabt, wo du merkst, du stehst vor ihm und bist so, okay, jetzt bin ich am Arsch, so, ne? Aber in dem Moment, du hattest halt gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber du hattest quasi das ausgedrückt wie, ja, und selbst wenn er mich überfährt, selbst wenn er mich überrollt, dann möchte ich quasi so ein möglichst großer so Geschwindigkeitshubbel sein. So, der soll sich wenigstens die Achse an mir abbrechen. Du meinst so quasi, selbst wenn er mich einfach überfährt, dann möchte ich, dass das nicht einfach wird.
Ja, wenn schon sterben, dann kämpfen.
Und da ist halt der Punkt, und ich glaube, wenn man der Mentalität an das Thema rangeht, passieren zwei Dinge. Nummer eins, ich höre auf, mir einzureden, dass ich eventuell in der Situation noch Kontrolle habe, die ich gar nicht mehr habe. Und damit gewinne ich das bisschen Kontrolle, was ich noch habe. Das heißt, zu sagen, okay, ich werde jetzt hier gar nicht getroffen oder wie auch immer, das ist auch eine Sache, die muss man sich im Training abgewöhnen. Zu sagen, ich komme hier irgendwie ohne getroffen zu werden raus, ist illusorisch bei den meisten Situationen.
Total.
Und dann zu verstehen, ich muss keine Angst davor haben, getroffen zu werden, weil ich will den gerade auseinandernehmen. Und das ist gerade irgendwie kein fairer Kampf. Das will ich ja auch gar nicht. Sondern ich möchte einfach verstehen, okay, ich muss jetzt hier gerade für mich einstehen. Ich habe das jetzt gerade verstanden, wie Mike gerade sagt, so jetzt muss ich handeln. Und dann ist da keine Abwägung mehr, weil dann geht es nicht mehr darum, so, oh mein Gott, was kann mit mir passieren, bla 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 bla. Sobald ich das denke, habe ich das Ding eigentlich verloren. So, es geht wirklich nur noch darum, okay, ich mag ein bisschen nervös sein, mir mag so ein bisschen die Pumpe gehen, alles cool, aber ich muss trotzdem mit aller Macht versuchen, mich da durchzusetzen. Und das ist egal, ob ich das gewinne oder nicht. Aber es ist auch so oft, so habe ich auch schon mitbekommen, dann ballern sich da irgendwie so zwei Deppen irgendwo auf den Ring und im Endeffekt merken sie dann beide so, ja okay, wir können beide was, damit ist kein Bock mehr. Sondern alleine dadurch, dass ich auch physisch für mich einstehen konnte, reicht und dann hat man eine blutige Lippe, das ist auch gut. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und da denke ich mir auch, hey, weißt du, ab in so einem Punkt hast du keine Wahl. Das heißt, warum soll ich mir einreden, dass ich eine habe? Und dann ergibt Sinn, Angst auch keinen Sinn mehr an dem Punkt. Und dann merkt man auch irgendwann so, wenn ich das also aufhöre, mir einzureden, bin ich deutlich freier. Ich habe weniger Angst in so Situationen. Das hilft.
Definitiv. Wenn man sich da einredet, was da jetzt passieren kann, dann machst du schon einen Fehler. Beziehungsweise einen Fehler. Wenn du dich in so eine Situation einlässt, wo es ihm zu körperlicher Gewalt kommt, du kassierst ihm, ist ihm so. Du verteilst, du kassierst aber auch. Es kann aber auch sein, dass du auch wirklich, auf Deutsch gesagt, selber K.O. gehst. Es ist ihm so. Aber wenn nichts ist, hast du dich verteidigt. Aber da zu stehen und zu sagen, ich tue mich nicht verteidigen, hast du mir dran. Wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Aber lieber etwas unternehmen, als gar nichts unternehmen. Immer zu denken, es geht nicht, passiert dies, dann passieren die Fälle. Einfach machen, fertig. Weil in dem Moment geht es dir um deine Gesundheit. Es geht um dich persönlich und deine körperliche Versicherheit. Also es geht um dich. Dahin hast du vielleicht eine Familie, die auf dich wartet. Du bist ja nicht allein. Ja. Also.
Außerdem einfach machen ist ein ganz guter Punkt, weil ich den Mike immer, wenn wir das im Training machen, der sagt, mach einfach das und er erklärt eine relativ komplizierte Technik. Da bin ich immer so, Mike, du kannst ja einfach sagen, mach einfach das. Aber im Rahmen vom Kämpfen, das ist wirklich so, du musst einfach agieren und was du machst, ist scheißegal, Hauptsache du tust etwas. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder mitbekomme, wenn es irgendwo mal knallt. Die Leute haben nicht unbedingt immer einen Hintergrund, die sind einfach nur aggressiv genug und sie machen einfach. Das bringt dich schon echt weit bei der ganzen Geschichte. So, und dann irgendwann wird die Situation vielleicht auch aufgebrochen, wie auch immer, aber erstmal machen ist wichtig. Dabei ist es eben so ein bisschen so wie damals in der Schule, wenn du dich da hinsetzt und du bist quasi kurz vor der Klausur noch und bist so, ach, ich muss noch irgendwie alles lesen und oh mein Gott, dann sitzt du drin, vergisst alles und schreibst eine 6, das ist scheiße. Wenn du einfach nur weißt, okay, ich habe jetzt eh keine Kontrolle mehr, so, ich habe jetzt gelernt, was ich gelernt habe, entweder ich habe es jetzt halt zum Verkacken gelernt oder ich werde halt vernünftig irgendwie abschneiden, du änderst da jetzt eh nichts mehr dran. Und das ist halt der Punkt. Ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, als ich letztens hier vor den Fluten in Valencia war, ich ja noch in Spanien, da bei Jorge. Da ist auch so gewesen, dass ich keine Motorradschutzkleidung dabei hatte, aber ich bin mit dem Motorrad da lang gefahren. Und dann war alles cool, bis ich den Hang runtergeguckt habe und mir gedacht habe, ich habe keine Motorradschutzkleidung an. Was auch keinen Unterschied macht, wenn du da runterfliegst. Ne? Aber so der Moment, wo ich mir bewusst gewesen bin, so oh mein Gott, das ist richtig gefährlich, was ich hier gerade mache, bin ich schlechter gefahren. So, und da ist halt das Thema, das ist in eigentlich allen Bereichen so, diese Bewegungsabläufe oder auch so gewisse, das ist alles eine Sache, ich muss mein Hirn in einem Konflikt ausmachen. Immer wenn wir über so Theorie sprechen, ist das immer ganz gut im Sinne von, ich möchte ein Bauchgefühl schulen, aber wenn ich da stehen muss und ich muss aktiv analysieren, was gerade passiert, wird das erste Ding einschlagen und ich werde nichts dagegen tun können. Das heißt, es geht darum, das Ganze zu schulen und dann das Hirn auszumachen, wenn es drauf angeht, weil sonst kriegst du auf die Fresse.
Das stimmt. Ne? Das ist genau richtig.
Ist doch immer geil, wenn Mike irgendwas sagt so im Training und er ist so, das ist so und so, der Jan wird das auch bestätigen und ich immer so, ich bestätige. Ist doch egal, was Mike sagt, ich bestätige immer.
Nein, das ist aber,
Nee, Mike hat auch immer recht, wenn er das sagt.
Nein, aber
das
ist so, Quatsch, ja, nein, das ich habe nicht mal recht. Nein, definitiv
unser
nicht.
Unser griechischer Philosoph.
Wäre auch schlimm, wenn ich immer recht hätte. Das ist, will ich gar nicht.
Das ist ein tragisches Leben.
Ist euch eigentlich bewusst, dass das eigentlich eure Basis ist? Du hast ja Philosophie in der Schule gehabt, Jan hat Philosophie studiert, ihr seid eigentlich zwei...
Aaron kackt mich immer an, wenn ich sage, ich habe das studiert, ja, da meinst du, du hast abgebrochen, das zählt nicht. Hab ich so, ich habe es trotzdem studiert. So, nein, du hast es nicht abgeschossen, dann ist das nicht studiert. Das ist okay.
Oder Aaron ist so ein Allmann. Ne?
Das ist so ultra.
Meine Güte, Aaron, wenn du das hörst.
Aber dann erzählt, er hätte zwei Studiengänge gemacht, weil er einen Bachelor und einen Master gemacht hat. Da hab ich so, nein, das ist einer.
Du hast einmal richtig studiert.
Ja, und
hey, der Aaron ist jetzt ein Bürger erster Klasse, da kann ich nicht mehr mithalten.
Master of Disaster.
Okay, interessant. Bin begeistert.
Ja, weil zum Beispiel Aaron ist auch einer dieser Chorgruppe, die eigentlich immer wieder dabei sind. Den zwingen wir auch noch irgendwann mal vors Mikro.
Stimmt, der hat auch Bock.
Ja.
Ich habe mit dem nicht mal gesprochen, weil ich so, ja, wir müssen mal gucken. Er wird in der Mittagspause vorbeikommen. Er könnte das, weil er wird ja irgendwie die Ecke rumarbeiten und er könnte eine Stunde Mittagspause machen, anderthalb, und dann könnte er vorbeikommen.
Ja.
Haben wir einen Aaron hier.
Der trainiert auch gut, der ist auch gut dabei.
Aaron, ja. der hat richtige Entwicklung in der
Sicht. La Machina.
Das ist schon geil, ja.
Ja.
Du merkst auch so, der macht dann Sachen, das ist immer geil, weil ich merke das dann irgendwie so beim Sparring mit ihm. Auf einmal macht er etwas, von dem ich weiß, dass ich es ihm gezeigt habe. Er setzt technisch sehr gut um und ich bin so, du hast es gerade gegen mich verwendet, das macht mich sauer, aber stolz. So. Ja.
Aber das gehört ja letztendlich auch dazu, ne? Eigentlich sollten die Leute ja besser werden, als man selber ist.
Ja, aber das ist der Vorteil, Mike und ich sind ja beide auch konstant weiter im Training drin, ne? Und wenn man sich selber bewegt, dann ist es halt immer relativ. Wenn ich halt auch manchmal denke, gerade wenn du es halt sehr sauber technisch aufbröselst, dann denkt man sich auch so, boah, cool, hätte mir das jemand damals so irgendwie jemand erklärt, dann hätte ich da vielleicht auch ein halbes Jahr raussparen können, sag ich mal. Aber so funktioniert das nicht, das ist eine Journey.
Boah, ganz ehrlich, bei mir ist das aber auch so, ne? Ich habe das ja schon mal gesagt, damals bei mir im Thai-Box-Training, ne? Ach, Gott, der Trainer damals, wie gesagt, war ja ein guter Kämpfer, aber als Trainer, der hat halt immer darauf gebaut, dass er letztendlich Leute um sich herum hat, die ja einfach durch Sehen Dinge adaptieren konnten. Ja, aber der hat das nie vernünftig erklärt, ne? Und das Krasse ist halt echt, ey, die ersten sauberen Boxsachen oder so, Boxtaktiken, Strategien etc. habe ich in manchen meiner Krav-Maga-Ausbildung gelernt, ja?
Ich bin auch wieder schockiert, wie schlecht oft Kickboxer tatsächlich boxen. Ja. Also so rein mechanisch.
Ja.
Da ist keine Kraft hinter dabei. Also es kommt mal drauf an, aber ich habe so viele, gerade so auch Muay Thai oder so Belgium-Style gesehen, wo du einfach merkst, die Kicks kommen böse, da willst du nicht stehen.
Ja.
Ne? Aber bei den Punches bin ich immer so, weiß ich nicht.
Ja, aber also ganz ehrlich, Sportart. Also für mich damals, als ich Thai-Boxen gemacht habe, waren die Schläge, natürlich, wenn man da mal jemanden mit ein paar Sterne sozusagen gegeben hat, okay, aber letztendlich, eigentlich waren die Schläge, dienten bei mir immer nur als Finden und Ablenkung, damit ich reintreten kann wie ein Pferd. Ne?
Ja,
das ist ja für mich auch, wenn der Scharia sagt, so, wir machen jetzt Sparring, und dann sagt der, aber nur Boxen. Das ist für mich eine so harte Limitierung, weil ich dann boxerisch auch gar nicht so gut bin, ja, weil ich halt meine Beine brauche.
Mhm.
Ich brauche meine Beine, um Dinge kaputt zu machen. So, und wenn ich dann nicht treten darf, ist für mich die Hölle.
Aber berechtigt Einwand, mach das mal auf Laub, ne?
Wie?
Also probier mal Kicks zu werfen, während du auf einem instabilen Untergrund stehst.
Ja, nein, ich verstehe den Scharia ja, dass der natürlich einen Schwerpunkt eher auf Boxen legt, ja. Und Mike mit seiner Lebenserfahrung sagt ja auch immer so, er wird niemals
treten. Lass die Beine auf den Boden.
Lass die Beine auf den Boden, ja. Ja, also ganz ehrlich, ich rede jetzt auch nicht davon, dass ich jetzt irgendwelchen High-Kicks hinterher heule. Hm. Aber einfach, wenn einer so schön boxen kann und du gibst dem mal so zwei, drei richtige Low-Kicks, ja, und dann fängt die Person an, drüber nachzudenken, über sich und übers Leben. So, und dann werden auf einmal auch meistens die Schläge weniger hart, außer bei Mike. Bei Mike ist so ein Mensch, wenn man den hart trifft, schlägt er nochmal härter zurück.
Also gute Low-Kicks sind schon okay.
Ja. Low-Kicks, ne? Also. Ja, gute Low-Kicks oder auch Front-Kicks, ist auch schön, ja. Oder, ja. Und auch so Sachen, so wenn du dann so ein gedrehtes Ding hast, so vom Frontkick, so ein Step zur Seite und dann so ein Drehding, so eine Ferse auf die Leber, auf die Milz. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt kein Ding für die Straße, ja, unbedingt, weil, wie du schon sagst, auf Laub, wenn es rutschig ist und so, ist scheiße, dann liegst du nachher auf dem Boden, ja. Aber so gerade wenn man so Sparring macht im sportlichen Kontext, macht das schon Spaß.
Haben wir uns da nicht irgendwann mal auch auf irgendeiner YouTube-Geschichte oder so mal ein Video angeguckt? Wo ein Typ einen Highkick werfen will und auf dem nassen Asphalt ausrutscht, sich den Kopf aufsteckt und die Suppe läuft ihm einfach aus dem Hirn raus.
Ja.
Da hat er sich selber K.O. gehauen. Ne?
Ja, also Highkicks, das ist natürlich...
Ja,
also,
muss schon können.
Ja, aber dann vor allem musst du dann auch diese Gegebenheiten...
Funktioniert doch nicht. Ja.
Also wenn du...
Also bei so eine, bei so eine, also bei so einem richtigen guter Kämpfer, der noch hier oben... Im Kampf ist das anders. Hm. Im Kampf.
Also
da hast du, ja, pass auf, dann hast du vielleicht mal deine 6, 7 Runde gekämpft. Da bist du konzentriert, kassierst du den Kick auf den Kopf.
Weil die eine Person auch müde wird, so langsam. So. Die ist so langsam. Wenn
du jetzt, du siehst das doch beim Kämpfen. Am Anfang klappen die auf den Kopf nie.
Nein, weil die Person noch zu frisch ist.
So. Also wenn einer jetzt da draußen auf der Straße nicht der perfekte Kick kann und er will auf den Kopf treffen.
Ja.
Und dann auch komischer Gedanke, aber welche Hose hat genug Stretch-Anteil, dass du da hochkommst?
Da gab es damals in den 70ern extra Chuck Norris Sport-Karate-Hosen. Da habe ich sogar mal die Werbeanzeige gesehen. Da
welche von?
Die waren,
du bist auch so ein Typ, oder?
Nein, ohne Scheiß, die waren im Schritt aus Jersey, damit das richtig schön geschmeidig ist, damit du da so richtig krass kicken konntest. Das ist jetzt kein
Norris-Hose.
Was denn? Chuck Norris hat ein krasses Karate und so, das ist schon krass. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, die hatten echt diese Stretch-Hosen.
Ja, der nicht der Bill, sondern der Howard, der ist Chuck Norris Personenschützer gewesen.
Ja?
Ja, und der nicht in, ist es der in Arizona? Ich schmeiß die immer durcheinander.
Der eine in Arizona und der andere in Oklahoma.
Genau, und die beiden, quasi beiden Headcoaches, die bei Howard im Gym dann so vertreten sind, halt Sharia und Chuck Norris.
Ja, Chuck Norris hat ja auch so ein Schulsystem, ne? So ein Karate-Schulsystem. Vielleicht ist er da.
Genau,
auch
aber es war halt eben nicht einfach nur so locker, sondern der war halt früher sein Bodyguard quasi.
Ach so, okay.
Das ist auch ein cooler Titel, ne? So Bodyguard von Chuck Norris, der lässt sich sehen, ne?
Schon fast Blasphemie, oder?
Schon geil irgendwie. Vor allem der ist halt irgendwie 1,60 groß, der Typ oder so, ne? Also der Howard.
Ja. Er ist aber wohl ein krasser Typ, ne?
Nee, der Howard, ja.
Der Charlie hat mir ein paar Geschichten über den erzählt.
Nicht ohne der Typ.
Der Typ ist so ähnlich, kannst dich, ne?
Ist das nicht der ICCS Pro Director?
Ja, das ist ein ehemaliger Elite-Soldat.
Ja, das ist der Pro Director.
Da war er
überall auf der Welt. Weißt du, was sein Spitzname ist?
Ne.
Angry Midget.
Im Ernst, ja? Okay.
Der ist aber super. Ich habe den leider bisher noch nicht selber getroffen, aber die Storys sind gut.
Aber jetzt nochmal ganz kurz, um den High Kick zurückzukommen. Ne? Also ganz ehrlich, weil der High Kick, da gibt es ja auch Gerichtsurteile, ne? Wo Leute irgendwie so High Kicks bei jemandem gemacht haben in so einer Mall, in so einem Einkaufscenter. Das war sogar in Deutschland. Und dann hat die Person mit einem gedrehten High Kick die Person K.O. getreten, den vermeintlichen Angreifer K.O. getreten, der ist umgefallen, auf den Boden aufgeklatscht und ist, glaube ich, da gestorben, weil er halt, ne, so böse gefallen ist. So. Und dann hat irgendwie der Richter nachher gesagt, pass auf, wer unter Stress dazu in der Lage ist, einen so präzisen, koordinativ anspruchsvollen Tritt hinzubekommen, der hatte keinen Stress. Sie hätten auch in ihrer Situation, sowieso wie sie geschult werden, ein milderes Mittel wählen können.
Ja, das Problem ist aber, dass das Leute dann teilweise so interpretieren als, oh mein Gott, meine Fäuste sind in 3 Staaten als Waffe registriert,
nein,
ich darf das
ich
als
weiß,
Kampfsport.
Was du meinst.
Nee, aber das habe ich oft gehört. So, ja, du machst doch Kampfsport, dann darfst du auch gar nicht irgendwie, weil
da hast du vollkommen recht.
Aber es geht einfach nur darum, wenn es so entspannt ist, jemanden aus dem Leben zu pflastern und dann mache ich das auch noch auf eine richtig fancy Art und Weise, sieht das vor Gericht einfach nicht geil aus.
Ja, und dann gab's garantiert eine andere Möglichkeit.
Genau. Wenn du
weil,
halt,
wie
du sagen meinte, kannst, du immer, ich hab den auch beim Würgen oder sowas, ne? Ich habe den festgehalten, auf einmal ist der zufällig irgendwie ohnmächtig geworden, immer ein besserer Look als sagen, dann habe ich hier einen Real Naked Lock angesetzt und dann hier bla und dann, ne, und dann hier hatte ich getappt. So, das kommt nicht gut.
Ich finde, Mike, du hast das eben schon schön zusammengefasst, selbst im Sport. Also wenn da jemand in den ersten wenigen, in den ersten 1, 2 Runden da anfängst mit irgendwelchen High Kicks, also wenn die sitzen, ja, dann war die andere Person einfach technisch von den Fähigkeiten so hart unterlegen.
Ja.
In den ersten 1, 2 Runden kriegst du normalerweise keinen wirklichen High Kick geliefert. Das ist eigentlich so ein Ding, wie du schon sagst, der wird müde, der ist angeklingelt, du willst ihn jetzt vollstrecken, ja, das ist eigentlich, ne, aber dass jetzt jemand da so einen High-Kick setzt in der ersten, zweiten Runde und der sitzt auch noch, also wie gesagt, dann ist die eine Person einfach viel, viel schlechter und dann ist im Sport ist es okay, aber auf der Straße, wie gesagt, da muss man sich wieder die Frage stellen, war das Ding überhaupt nötig, ja? Oder hätte einfach, ja, auch wenn es uncool ist, einfach einen Tritt zwischen die Beine gereicht. Jetzt mal im Ernst. Weil wenn du so geil kicken kannst, dann tritt ihm doch einfach mit deinem Fußballen zwischen die Beine. Mach einen Frontkick und dann ab die Post. Ja, hast im schlimmsten Fall einen geprellten Hoden, ja, oder einen geplatzten, aber hast keinen geplatzten Kopf. Also lieber geplatzter Hoden als geplatzter Kopf. Ich finde, das sollte man als Spruch bringen.
Stimmt.
Das könnte man eine Karte machen.
Ich wollte gerade sagen,
wir eine Postkarte drauf.
Das Zitat des Tages, irgendwie meine Fresse.
Lieber ein geplatzter
das
Hoden
Wort zum
als
Donnerstag.
Kopf. Guck mal, der Mike, der guckt mich wieder so an.
Stimmt.
Der wird ein T-Shirt haben. Aber kostet uns String, da steht das drauf.
Mit der Fahne rüsten.
Ja.
Das sind noch super Weihnachtsgeschenke.
Auf jeden Fall. Da soll ich solche Dinger machen. Ja. Oder so Stirnbänder.
Auch genau. Geil.
So Karate-Stirnbänder.
Ja, 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 da sehe ich uns.
Genau. Lieber geplatzt.
Kann der Mike seine wallende Mähne nach hinten klemmen mit?
Ja. Ich fand das Bild super. Weißt du noch, das mit KI? Weil wir das Ding gemacht haben, du als Surfer mit der Sonnenbrille.
Mit der Sonnenbrille.
Es hat ja so gut gestanden.
Mit der rosa Sonnenbrille.
Ja.
Rosa oder
ja.
Rote.
Bist du ein gut aussehender Typ, Mike? Absolut. Ja. Ach ja, ihr Lieben. Ja, super. Also ich würde sagen, dann haben wir das mal so ein bisschen geklärt, ne? Also wie, nochmal, ich fände das sehr ganz wichtig, dass Mike jetzt mal dabei war, weil irgendwie, wenn ich mit Jan immer über euer Street-MMA rede.
Dann lästert der immer über dich.
Ist nicht so schlimm.
Ja, guck mal. Er kann mir gerade nicht in die Augen gucken, der Jan.
Ich starre dir tief in die Seele.
Fakt ist auf jeden Fall, die Leute sollen sich trauen, mehr zu uns zu kommen. Das Ganze ist nicht so gestaltet, dass man sich jetzt irgendwie...
Dass man hart überfordert wird.
Nein, auch wenn man hart überfordert wird, dann ist es ihm so. Wenn es gekämpft wird, dann tut manchmal weh, ist ihm so. Da kriegst du eben eine, ist ihm so. Aber man passt ja auf, man will sich ja nicht verletzen. Manchmal rutscht eine, vielleicht auch zwei, aber es ist alles nicht absichtlich, es passiert ihm. Und am ersten Mal tut das weh, ist man total überrascht, beim zweiten Mal ist das anders. Jeder von uns hat so angefangen.
Ja, ja, aber euer Sparring bei Intermediate ist ja auch locker. Ihr macht ja auch lockeres Sparring.
Ja, ne? wir machen lockeres Sparring, aber selbst wenn einer mal hat, okay, wenn es absichtlich ist natürlich,
dann gibt es Ärger. Ja.
Absichtlich.
Dann macht ihr die nächste Runde entweder mit Mike oder mit mir, ja.
Das machen wir nicht. Aber es kann eine Rutschen, ist okay, dann passiert es ihm so. Gut. Aber da keiner macht das absichtlich und
dient ja auch ein bisschen auch der Konditionierung. Ne, wie wir eben schon gesagt haben, richtig, dass man eine kassiert auf der Straße, ist sehr normal. Und wenn man sich dann so ein bisschen dran gewöhnt hat und dann nicht direkt die Welt zusammenbricht, ja, ist auch eine Sache, weil letztendlich geht es immer darum, mit plötzlichen Reizen umzugehen. Und ein Reiz kann auch einfach sein, dass man einen Schlag ins Gesicht bekommt, ja. So, und wenn man dann sagt, naja, ist ja genau wie im Training und man bleibt cool in der Situation und ist dann noch handlungsfähig, hat man eigentlich das geschafft, was man möchte, ne?
Ja. Fakt ist, du lernst das Kämpfen nur durch das Sparring.
Ja.
Die Technik auf der Pratze zu hauen und auf den Sandsack, schön und gut.
Ja.
Das ist auch wichtig, alles.
Ja. Ja.
Aber höchstens, das ist vielleicht mal 30%, 70%. Ja. Der Rest. Ne. Und das Wichtigste von allem natürlich ist hier oben, Kopfsache. Ja. Dazu bereit zu sein.
Ja.
Ne. Und draußen, sag ich immer wieder den Leuten, draußen ist natürlich alles viel, viel wichtiger. 95% Kopfsache. Und der Rest ist, was du kannst, du bist
ja
konditionell. 95%, weil da draußen dauert das 1-2 Sekunden, ist alles vorbei. Ganz schnell. Das kann jeder von uns passieren. Jeder von uns. Denkst du, Baum kriegst du eine Pappe, das war's, vorbei. Ende aus mit dem Maul. Liegst du da. Hier hast die Möglichkeit, du hast deine Schutzausrüstung, du kennst die Leute, alles ist geschützt. Eine Umgebung, wo du dich vertraut und wo du dich wohlfühlst, da kannst du dich Anführungsstrichen ausloben. Da draußen hast du nicht mehr die Chance. Da draußen musst du liefern. Aber hier, lieber hier, einmal härter getroffen zu werden, als da draußen. Sonst funktioniert das nicht. Nur auf der Pratze und die Leute muss sich einfach nur mehr trauen. Man kann die natürlich auch hier dementsprechend auch ansprechen, dass sie sich mehr trauen sollen und. Am Anfang kaum kommen Leute. Mittlerweile, die Leute trauen sich selber. Die kommen, gut, das liegt doch an dir, dass du die da ansprichst. Die Leute kommen von sich selber, ja, kann ich mal machen, dies, das, ja, was meinst du? Ja, natürlich, mache von mir, sage ich immer. Jeder, der kommt, kann mitmachen. Und dann kann er selber abchecken, ja, geht nicht. Und wenn die einmal mitgemacht haben, dann denken die, oh, ist okay, ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Einfach nur trauen.
Ja, ich finde natürlich, das ist ein guter Schlusssatz. Einfach nur trauen, ihr Lieben.
Lass mich stechen, finde ich gut.
Auf jeden Fall. Und was mit dem Hoden?
Das lasse ich mir auch stechen.
Ja?
Aber es kommt an eine Stelle, wo die Sonne nicht scheint.
Okay. Die nur der Föhn kennt.
Ja, genau.
Wie, die Nüsse stechen lassen?
Ja, genau, auf die Nüsse stechen.
Auf die Nüsse stechen? Oh Gott, oh, das wird dir
ein bisschen unangenehm
vor. Das muss ja die ganze Zeit spannen, egal, anderes Thema.
Oh, das
stimmt.
Das behalte ich jetzt für mich, was ich dazu denke.
Komm, wir beenden das hier, bevor es entgleist.
Auf jeden Fall. Ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.
Und kommt zum Training. Immer öfter, so oft ihr könnt.
Finde ich gut.